Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hi Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
Lang ist es her. Ich habe tatsächlich auch schon einen Vorwurf bekommen. Ich war an einer Hochschule, habe da einen Vortrag gehalten und dann kam am Ende eine Frage so, Samuel, die Zuhörer warten, wann kommt denn die nächste Folge Osen Studio?
Habe ich auch gehört. Ja, das Leben kommt manchmal dazwischen. Ab und zu müssen wir arbeiten, du vielleicht mehr als ich. Es gibt auch andere wichtige Dinge. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, für uns beide steht Osen immer noch ganz, ganz weit oben. Und deswegen freut es mich, dass wir jetzt nach langer Zeit wieder so zusammenkommen können, um uns über unser liebstes Thema zu unterhalten.
Genau. Ja, zwischendrin hast du bestimmt auch mal eine Pizza gegessen, oder?
Da ich ja in Italien lebe, nicht nur eine, sondern mehrere, aber auch gute und vernünftige Pizzen. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Auf die schlechte Pizza, die es vielleicht dann in der Nähe des Pentagons gibt.
Ja, denn es gibt ja den sogenannten Pentagon Pizza Index. Da hat sich irgendwann mal jemand überlegt, wenn im Pentagon ganz viel los ist und alle da im Krisenraum sitzen und lange Schichten schieben müssen, dann kriegen die irgendwann Hunger und dann werden die ja Pizzen bestellen. Und dann sind die ganzen Pizzerien rundherum ausgelastet. Was hältst du denn von dieser Theorie, Matthias?
Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Also ich glaube, die haben auch im Pentagon die Möglichkeit, das ein oder andere zu essen zu bekommen. Also dafür fährt man nicht zwingend raus. Es dauert ja auch eine ganze Weile oder bestellt auch. Und andererseits diese Fluktuation in den Besucherzahlen, die wir zum Beispiel von Google kennen, die können ja auch ganz andere Erklärungen haben. Und von daher ist für mich das Ganze einfach zu pauschal. Ich suche etwas, was zu meiner Theorie passt und dann nehme ich das an und verbreite das. Und ganz interessant bei diesem Pizza-Index war, da haben danach ganz viele Menschen, nachdem das auf diversen Medien berichtet wurde, auch mal geschaut, wie es denn bei ihnen zu Hause aussieht und haben dann Sachen gesehen, die vielleicht so nicht der Fall sind. Also es gab einen in England, der hat dann geguckt beim MI6 um die Ecke und diversen anderen militärischen Liegenschaften, wie ist denn da die Auslastung von Sushi-Restaurants oder so. Und als beim einen oder anderen die Auslastung hoch war, hat er direkt gesagt, Mensch, da muss jetzt irgendetwas passieren. Und wenn man sich das jetzt auf der Zeitschiene anguckt, dieser Pizza-Index, ich glaube, das war am 14. Juni, wenn mich nicht alles täuscht, wo das berichtet wurde. Da ging ja durch die Medien, da passiert in der Nacht irgendetwas oder in der Nacht drauf irgendetwas. Ja, es waren halt ein paar Nächte nochmal später. Also ich glaube nicht, dass sie die Pizza bestellt haben, haben sie in den Kühlschrank gelegt und dann gewartet, bis es losgeht. Also von daher gibt es bei solchen Sachen für mich immer ganz viele andere plausible Erklärungen und man sollte nicht mal alles glauben, was so im Internet kursiert. Da sind wir auch wieder beim Thema Verifikation. Ist eine spannende Geschichte, aber ich persönlich halte da nicht ganz so viel davon.
Ja, es kann sicherlich so ein kleiner Indikator sein oder zumindest in der Vergangenheit. Aber ich meine auch, dass es sogar in die Richtung dann mehr Anweisungen gab, größere Bestellungen aufzuteilen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass alle Lust auf Pizza haben. Vielleicht ernährt sich der eine oder andere auch lieber von was anderem, hat was dabei. Gibt garantiert auch im Pentagon Essensmöglichkeiten, wie du schon gesagt hast.
Und die Krux an der Geschichte ist auch, woher bekommt Google diese Daten? Google bekommt die Daten daher, dass jemand mit seinem Mobiltelefon dort länger vor Ort verweilt. Das heißt, dann ist ein Block von einer Stunde und dann sind ganz viele Menschen dort vor Ort. So, und jetzt überlege ich auch mal, es brennt, ich muss ins Lagezentrum, also ich fahre hin und ich hole die Pizza ab. Ich bin nicht lange dort. Oder ich lasse mir das liefern. Das heißt, dass jetzt hier irgendjemand dort eine Stunde sitzt mit seinem Mobiltelefon und dadurch die Zahlen nach oben treibt, zeugt für mich eher davon, dass die Lage ruhig ist, als dass es dann gleich losgeht und ich schnell im Lagezentrum sein muss. Also es ist auch vielleicht eine Überlegung.
Erinnerst du dich noch an dieses Experiment, wo der eine Mann mit dem Bollerwagen durch, ich glaube es war London, gelaufen ist? Und dadurch dann die Straße rot wurde. So was Ähnliches könntest du ja dann theoretisch mit den Pizzerien machen. Nimmst dir ganz viele Telefone mit, die dann alle da quasi einchecken und rumsitzen. Du isst genüsslich deine eine Pizza und auf Google sieht's aus, als wäre der Laden komplett voll.
Das wäre tatsächlich etwas. Wenn ich weiß, es gibt einen Laden, wo ich nie einen Platz bekomme, wo man vielleicht auch gar nicht reservieren kann, dann gehe ich gerne hin und mache das mal. Aber dann müsste ich ja auch 100 Telefone im Gepäck haben. Also dann bin ich doch wieder zu faul für, um das alles mit mir rumzuschleppen. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade so grinsen. Vielleicht hört man es ein bisschen, hier fliegt eine Fliege rum, die regt mich tierisch auf. Also da schneiden wir jetzt nicht raus, das ist alles live. Wenn ich den Samuel gleich mal ein bisschen länger quatschen lasse, dann liegt es daran, dass ich jetzt hier eine Fliege durch mein Zimmer jage, weil sie sich schon zweimal aufs Mikro gesetzt hat und das hat man dann doch wahrscheinlich mitgehört.
Ja, kümmere dich mal kurz um die Fliege.
Ich bin sie nicht losgeworden, aber ich habe sie zumindest mal in einen Raum verscheucht und sie sich nicht mehr auf mein Mikrofon setzt. Mach mal weiter, oder?
Genau, für diesen Podcast sind keine Insekten gestorben.
Genau.
Genau, das nächste Thema, das war eher deins. Da hatte irgendein deutscher Nachrichtendienst jemanden an die USA verraten. Stimmt's?
So stand's in der Presse. Also das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Es gab ein paar Presseberichte, die besagten, ein amerikanischer Nachrichtendienstler, also ein Angestellter der Defense Intelligence Agency, hätte sich an einen deutschen Nachrichtendienst gewandt und wollte denen Informationen verkaufen und dafür im Gegenzug im Endeffekt Asyl bekommen oder Aufenthaltsrecht. Und wenn man den Presseberichten Glauben schenken darf, dann hat dann der deutsche Nachrichtendienst die Amerikaner informiert und hat gesagt, huhu, wir haben hier einen von euch, der will uns Infos verkaufen. So, wieso sprechen wir das an? Wir sind ja ein USIN-Podcast, aber wir interessieren uns ja auch für alle Arten von Intelligence und hier sind wir dann ganz klassisch eigentlich im Bereich Humint. Und Humint ist eine Intelligence-Disziplin, die sehr viel von Vertrauen lebt. Vertrauen in beide Richtungen. Also die Quelle muss Vertrauen haben, dass sie vertraulich behandelt wird von in dem Fall dem Nachrichtendienst. Und umgekehrt der Nachrichtendienst, der muss sich darauf verlassen können, dass diese Person kein doppeltes Spiel spielt oder falsche Informationen liefert. Und was ich an dieser ganzen Geschichte ganz spannend finde, wenn sich das wirklich so zugetragen hat, wir wissen es ja nie, weil das ist ja nachrichtendienstliche Arbeit, da spricht man ja nicht drüber. Aber wenn deutsche Nachrichtendienste eine potenzielle Quelle verraten, und diese Quelle dann im Heimatland entsprechend der Jurisdiktion ausgesetzt ist, dann ist das ja jetzt nicht gerade ermutigend für andere potenzielle Quellen, die sich an einen deutschen Nachrichtendienst wenden würden. Das fand ich wahnsinnig spannend. Randnotiz, nichts, was mit USIN zu tun hat, aber einfach mal so ein bisschen der Einblick in das Thema Humint außerhalb von USIN. Und wenn wir das jetzt ein bisschen weiterspinnen, wir haben ja solche Konstellationen ja auch regelmäßig im Bereich des Journalismus. Dass also Journalisten Quellen führen und diese Quellen müssen sich ja auch darauf verlassen, dass die Informationen vertraulich behandelt werden. Auch ein Whistleblower in einem Unternehmen muss sich darauf verlassen, dass das vertraulich behandelt wird und man kann sich ja vorstellen, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Jetzt in den USA haben wir es mitbekommen, der Mann bekommt ein bisschen Ärger und wird irgendwann auch eine ganze Zeit lang im Gefängnis sitzen.
Ja, natürlich wäre auch denkbar, dass das einfach nur vorgeschoben ist. Dass man sagt, okay, die haben den verraten, vielleicht haben sie ihn gar nicht verraten, um potenziellen Whistleblowern, Verrätern, Überläufern, Quellen vorzubeugen, dass die gar nicht erst den Versuch unternehmen. Oder natürlich auf anderer Seite vielleicht der Verdacht, man versucht uns hier jemanden unterzujubeln, der eigentlich gar nichts verraten will und man testet einfach nur aus, wie reagieren wir denn eigentlich darauf.
Aber im Endeffekt Worst-Case-Szenario für die deutschen Nachrichtendienste, weil ich als potenzielle Quelle würde mich jetzt vielleicht nicht mehr an die wenden, egal ob die Story stimmt oder nicht. Und was ich hier auch ganz spannend finde, wir fachsimpeln jetzt drüber und ich habe ja bewusst gesagt, man muss vorsichtig mit dieser Information umgehen. Ganz ehrlich, verifizieren können wir das mit USINT nicht. Es gibt keine Möglichkeit festzustellen, hat jetzt ein deutscher Nachrichtendienst seine vermeintliche Quelle verraten oder nicht. Das werden wir mit USINT nicht herausfinden. Also auch hier so eine kleine Lektion in dem Blog. Nicht alles das, was wir finden und online lesen können, wird sich auch online verifizieren lassen können.
Ja, dann bei dem nächsten kleinen Beitrag, da hat sich irgendwie die Welt zu sehr an deinen Prophezeiungen orientiert. Du hattest, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mal gesagt, naja, dieses ganze Social Media Screening, Monitoring, das kann auch ganz schnell ins Negative kippen. Und ja, so ist es nun in den USA geschehen.
Ja, ich hatte ja damals geschrieben, ein rein hypothetisches Beispiel, wenn man in die USA einreisen möchte, dann unterzieht man sich dann zukünftig einem ja verstärkten Social Media Screening, und wenn da irgendwas in den Profilen drinsteht, was den Amerikanern in dem Moment nicht passt, dann wird die Einreise verweigert. Mein Beispiel war relativ überspitzt im Rahmen der FIFA-Club-WM. Aber was wir dann direkt danach gesehen haben, ist, dass es die Anweisung gab, zum Beispiel bei Studentenvisas hinzugehen und die erstmal zu stoppen, weil man einen Prozess integrieren möchte, bei dem jeder, der ein Studentenvisa beantragt, einem erweiterten Social Media Screening unterzogen wird. Hintergrund, muss man auch dazu sagen, war, um festzustellen, ob es Leute gibt, die sich antisemitisch äußern, pro-palästinensisch. Also da gab es verschiedene Begrifflichkeiten, die durch die Medien geschwirrt sind. Aber schlussendlich auch etwas, was ganz interessant ist in dem Land, was sich ja mit Redefreiheit rühmt und die vielleicht auch aus gutem Grund, nicht ganz so vorhanden ist, aber jetzt dann halt mit gewissen drastischen Mitteln tatsächlich umgesetzt wird. Man muss ehrlich sein, das ist nicht neu. Also wer in den letzten 15 Jahren in die USA gereist ist, musste ja einen ESTA-Antrag ausfüllen, und da muss man auch seine Social-Media-Accounts angeben, und die Möglichkeit bestand immer und jederzeit, dass jemand sich das vorher anguckt, aber auch bei der Einreise. Aber jetzt sehen wir tatsächlich, dass so etwas durchgesetzt wird. Und man kann darüber streiten, ob das OSINT für gute oder schlechte Zwecke ist. Das hängt halt immer davon ab, wer ja die Vorgaben macht. Und wenn es jetzt im aktuellen Moment die amerikanische Regierung ist, habe ich eine ganz klare Meinung, dass es dann eher nicht OSINT for good ist. Aber ja, so ist die Lage. Und das führt uns auch immer wieder dazu zu sagen, wir haben schon mehrfach thematisiert in unseren Folgen, OSINT ist das eine, aber OPSEC und digitale Hygiene ist das andere. Also ich kann ja guten Gewissens vielleicht irgendetwas posten, irgendetwas raushauen, wo ich jetzt im Moment sage, das kann ich reinen Gewissens tun, aber ich weiß nie, wie mir das in Zukunft auf die Füße fallen wird. Also geht OSINT immer einher mit dementsprechend OPSEC und digitaler Hygiene.
Das hatten wir eigentlich erst für später geplant, aber eigentlich passt das hier an die Stelle jetzt gerade ganz gut. Du hattest nämlich einen Artikel von Tech Transparency Project geteilt, wo es darum ging, dass ganz viele VPN-Apps für iOS und Android mutmaßlich chinesisch sind oder ziemlich gesichert, zumindest aus China stammen, und sich dann hat die Frage gestellt, wer betreibt denn diese ganzen VPN-Apps, die da kostenlosen Serviceversprechen und Anonymität, um dann auch die chinesische Firewall zu umgehen. Und da liegt ja dann natürlich der Verdacht nahe, dass wenn man Leuten, die sich für Privatsphäre interessieren und die eben diese chinesische Firewall umgehen wollen, ja, dass man die dann quasi aus erster Hand überwachen kann und ein Staat dann direkt an der Quelle mitliest und dafür halt einen kostenlosen VPN-Server zur Verfügung stellt. In Anführungszeichen kostenlos, ne?
Ich finde sowas immer ganz witzig, wenn wir im deutschen Sprachraum unterwegs sind oder im deutschen Kulturraum, denn wir haben ja das Sprichwort, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das heißt, wir nehmen ja auch gerne sowas an, und eigentlich sollten wir das zumindest mal im Bereich Online-Dienste nicht tun, denn alles das, was kostenlos ist, kostet aber im Endeffekt etwas, und wenn es unsere Daten sind, und diese ganzen VPNs, diese kostenlosen, die sind für mich ein gutes Beispiel dafür. Auf irgendeine Art und Weise müssen die finanziert werden, ob das jetzt mit einer Werbeschaltung ist, ob das mit den Daten ist, die irgendwo weiterverkauft werden, ob da nicht vielleicht sogar staatliche Akteure dahinter stecken, aber nichts im Leben ist umsonst, also vor allem nicht in der Online-Welt. Und das zeigt halt auch einfach wieder, bevor wir gewisse Tools einsetzen, gewisse Plattformen und dergleichen, nicht nur freuen, dass es gut funktioniert und dass es vielleicht nichts kostet, sondern auch mal einen Blick unter die Haube zu werfen, wer steckt denn dahinter? Und das erinnert mich auch vor ein paar Jahren an eine Situation bei den Tor-Exit-Nodes. Eigentlich hat ja kein Mensch Lust, in einem Tor-Netzwerk ein Exit-Node darzustellen oder aufzubauen. Weil wenn dann irgendjemand auf der anderen Seite etwas Verbotenes macht, dann ist quasi meine IP-Adresse von meinem Exit-Node das Erste, wo die Polizei dann anklopft und sagt, Mensch, was hast du angestellt? Und dann außer ein paar Universitäten und ein paar absoluten Freaks, die sich doppelt und dreifach abgesichert haben, gab es eine ganze Zeit lang wenig Exit-Nodes. Und kann ich mich entsinnen, es ist auch schon über 10 Jahre her, haben dann Chinesen, die in China waren, festgestellt, ach Mensch, mit Tor kommen wir auch quasi an unserer Firewall vorbei. Und innerhalb von 0, nichts waren über 80% aller Exit-Nodes mit einer chinesischen IP. Also ja, dann kann man jetzt auch eins und eins zusammenzählen, wer dahinter steckte. Aber da war es kostenlos und es war schön und es hat funktioniert. Aber ich glaube, der ein oder andere ist dann doch geschnappt worden, wie er vielleicht etwas aus chinesischer Sicht Illegales gemacht hat, indem er die große Firewall umgangen hat.
Bleiben wir bei Dienstleistungen im Internet. Du bist ja über so eine kleine eBay-Kleinanzeigen, oder nee, es heißt ja nur noch Kleinanzeigen-Anzeige gestolpert. Was wurde denn da angeboten, Matthias?
Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich setze mich regelmäßig hin und frage einfach nach dem Suchwort OSINT oder Open Source Intelligence in Deutschland oder im deutschen Sprachraum ab. Einfach mal zu gucken, was tut sich da, was gibt's denn Neues. Und dann habe ich dann irgendwo auf Seite 6 oder 7 der Google-Suchtreffer, ja Kinder, die also gibt's auch.
Eben wirklich im tiefsten Dark Web.
Ja. Aber ich habe mich halt durchgeklickt und habe halt geschaut und dann habe ich eine Anzeige gefunden auf kleinanzeigen.de. Das war ganz interessant. So, ich mache eine OSINT-Ermittlung für dich, ich mache einen Background-Check, 24 Euro. Also ich konnte mir das Ganze nicht mehr angucken, weil die Anzeige nicht mehr online war. Es war also nur noch gecached in der Suchmaschine. Aber das fand ich halt ganz spannend, weil ich dachte, da gibt es da einen Markt dafür? Geht jemand auf kleinanzeigen.de, gibt OSINT ein oder Background-Check und kauft sich was ein? Und dann weiß ich von dir, weil wir schon mal mit dem Thema Fiverr zu tun hatten, also auch so eine Plattform, wo alle möglichen Menschen, vor allem aus dem Kreativbereich, ihre Dienstleistungen anbieten, habe ich gedacht, ich frage mal auf Fiverr ab, ob es denn das Thema OSINT dort gibt und wurde mit Suchtreffern fast erschlagen. Also da ist für jeden Geldbeutel was dabei, wenn man einen Background-Check haben möchte, eine ja, Firmenermittlung. Also da ist wirklich alles dabei, ab, glaube ich, $24 aufwärts. Und jetzt sind wir wieder beim Thema wie von vorhin. Wenn es wenig kostet oder umsonst ist, muss man schon Obacht geben. Aber ich fand das halt spannend zu sehen, dass es da scheinbar auch irgendeinen Markt gibt. Könntest du dir vorstellen, Samuel, eine Firmenermittlung auf Fiverr einzukaufen?
Also auf Fiverr sowieso auf gar keinen Fall. aus diversen Gründen. Nein, tatsächlich halte ich davon auch nichts. Wenn man so etwas Sensibles macht wie eine Ermittlung, die dann an, ja, teilweise, das sind ja Freelancer, outzusourcen. Puh, also das ist schon extrem schwierig, weil dann muss man erstmal bewerten, sind die überhaupt fähig, das vernünftig zu machen? Woran mache ich das fest? Dann ist ja der Punkt, welche Daten gebe ich denen? Mit was suchen die? Und dann hast du ja immer dieses Problem, Dienstleister, die müssen ja auch irgendwas für ihr Geld liefern. Und wenn das Ergebnis ein Nicht-Treffer ist, also es gibt nichts zu der Person, dann kriegst du halt trotzdem irgendeinen Report, auf dem dann Seiten vollgemacht werden, der dir aber im Endeffekt nichts bringt. Und das ist immer so die Krux an der ganzen Geschichte. Und dann, was halt auch meine Erfahrung so zeigt, gerade wenn du jetzt mal angenommen nach einer deutschen Person suchst, dann brauchst du schon auch Kenntnisse, zum einen von der Sprache, du brauchst Kenntnisse, was ist denn hier üblich, gängig, was sind Plattformen, die verwendet werden. Das kann sich jemand anderes natürlich auch drauf schaffen und lernen. Aber die Suche im deutschsprachigen Raum ist deutlich schwieriger meiner Meinung nach als jetzt in USA oder UK, wo du ganz viele Register hast, wo es ganz viele Datenbanken gibt, wo du dir teilweise einfach ja anschauen kannst, wem welches Haus gehört und vieles, vieles mehr. Wo so ein Background-Check halt auch einfach nur bedeutet, du fragst mal ab, waren die in irgendeinem Gefängnis mal? Das kannst du hier halt nicht machen. Also welche Aussage hat dann ein Background-Check? Background-Check hier, dann musst du offiziell ein Führungszeugnis anfragen, dann hast du einen besseren Background-Check, als du über OSINT bekommen kannst. Natürlich kannst du über OSINT gewisse Risiken ausschließen oder zumindest mal abklopfen. Hundertprozentige Garantie hast du da nicht. Und das sage ich als OSINT-Geek, der weiß, wie viel mit OSINT grundsätzlich geht. Aber auch da gibt es eben Grenzen des Ganzen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe da zwei verschiedene Aspekte. Also es gibt schon einen Grund, dass ich zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit keine Ermittlungen anbiete. Einerseits ist das rechtlich manchmal ein kleines Minenfeld, um das mal so nett auszudrücken. Also was das Thema Datenschutz anbetrifft, einerseits was ein Kunde mir liefern würde an Informationen, andererseits was ich finde, aber nicht nur zu einem Aufklärungsziel selbst, sondern vielleicht drumherum. Da werden schon relativ viele personenbezogene Daten erhoben. Habe ich jetzt also irgendeinen jetzt auf Fiverr eingekauft, der in Indien sitzt? Ich glaube nicht, dass der jemals von der DSGVO oder GDPR gehört hat und dass ihn das irgendwie interessiert. Und von daher scheidet diese Option für mich schon mal grundsätzlich aus. Andererseits ist es auch so, und da bewegen wir uns vielleicht so ein bisschen in der Welt der Privatdetektive. Das hat auch so ein bisschen was Verruchtes für den einen oder anderen. Klar, gibt's gute und tolle. Aber andererseits, wenn ich meine Dienstleistung für 24 Euro anbiete oder 48 Dollar oder irgend sowas in der Richtung, dann kann es ja auch sein, dass ich einen Auftrag entgegennehme, stalke mal eine Person. Ja, ich habe hier eine Angebetete, die mag mich nicht. Und jetzt guck mal, was du über die rausfindest. Und da sind wir wieder in einem Bereich, das ist dann Osen for Bad in meiner Meinung nach, wo ich mir denke, solche Plattformen, solche unseriösen Händler oder Dienstleister mit einem solchen Preisgefüge, die befeuern sowas auch noch. Von daher für mich sehr, sehr erschreckend zu sehen, dass es das gibt, aber auch gut zu wissen, dass es das gibt, so dass wir vielleicht jetzt schon vor sowas warnen können. Also auch hier, wer eine OSINT-Dienstleistung benötigt, weil er das in-house nicht machen kann, da können wir euch jetzt schon sagen, kleinanzeigen.de oder Fiverr ist da unserer Meinung nach vielleicht nicht die beste Option. Und wenn man kein Geld dafür ausgeben möchte, dann bleibt immer noch der Weg, sich das selbst beizubringen. Dauert halt ein bisschen länger, aber dann ist man in vielen Belangen zumindest mal auf der sicheren Seite.
Ja, kann ich nur so unterstützen. Und dann hast du ja mal einen Artikel geschrieben, hier auf LinkedIn, Outsourcing OSINT in Executive Protection is not the solution. Das heißt, auch hier sagst du, Outsourcing keine Option, die 24 Euro Recherche über Fiverr schützt nicht den CEO?
Ja, ist das gleiche Prinzip. In dem Fall ist es eigentlich noch krasser, weil das ganze Thema Executive Protection, also Personenschutz, professioneller Personenschutz, da geht es ja auch darum, die Schutzpersonen, aber auch deren Angehörige vor einer Vielzahl an Gefahren zu schützen. Also nicht nur Leib und Leben, sondern vielleicht auch Reputation. Es geht darum, wenn Personenschutz vorhanden ist, der begleitet, also der mit einer Schutzperson mitgeht. Jetzt rede ich in Fachtermini, für die meisten, die würden sagen, das ist ein Bodyguard. Nein, ist es nicht, was komplett anderes. Bodyguard ist das, was man aus dem Film kennt. Ein Personenschützer ist ein Profi. Aber auf jeden Fall, der muss zum Beispiel auch seine eigenen Einsätze dementsprechend OSINT-technisch begleiten lassen. Also ein Einsatz kann sein, ich fahre morgens zum Haus eines CEOs und hole den ab und danach fahren wir zu irgendeiner Feierlichkeit. Und das kann man sehr wohl OSINT-technisch begleiten. Sich angucken, wie ist denn die Situation auf der Route dahin? Also jetzt mal überspitzt gesagt, Google-Verkehrsnachrichten. Andererseits aber auch, wie ist die Situation bei diesem Ereignis, bei der Feierlichkeit? Vielleicht gibt es da Demonstrationen oder sowas. Und um sowas adäquat machen zu können, ein Monitoring dieser Situation, muss man sehr, sehr tiefe Kenntnisse haben vom Ablauf, vom Leben der Schutzperson. Also ich muss eigentlich alles wissen. Und so ein Personenschützer, das ist ein Vertrauensverhältnis, die er zu der Schutzperson hat, auch in beide Richtungen. Der CEO muss sich darauf verlassen, dass er Vertrauliches weitergeben kann, ohne dass es an zig andere weitergegeben wird. Und das scheidet eigentlich dann aus, sobald ich externen Dienstleister mit reinbringe. Also ich kann dem externen Dienstleister nicht sagen, da an der Adresse wohnt er und morgens um 7.30 Uhr führt er den Hund Gassi an der Route entlang und übrigens morgen Nachmittag fährt er dann zu dem Event hin. Und das ist alles etwas schwierig. Aber natürlich kann ich hingehen und kann zu einem externen Dienstleister sagen, schau dir mal alles an, was in München passiert. Nur dann ist das so generisch, dass du vielleicht mit Informationen erschlagen wirst. Also lange Rede, kurzer Sinn, aber lest euch den Artikel durch, da habe ich es ein bisschen genauer beschrieben. Aber das ist für mich so ein Paradebeispiel, wo du eigentlich sowas nicht outsourcen kannst, weil du halt so viel Lagekenntnisse, Kenntnisse haben müsstest über die Schutzperson, über deren Leben, über deren Profil, was man nicht guten Gewissens einfach weitergeben kann. Und definitiv nicht auf Fiverr und kleinanzeigen.de.
Aber Craigslist geht, oder?
Gibt's das überhaupt noch?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, also das ist ja schon 20 Jahre her, als das große Ding war. Jetzt müsste man wieder OSINT betreiben, um OSINTen zu können. haben wir noch Craigslist und finden wir dort noch was?
Ja, gibt's. Sogar für Frankfurt eine Subdomain.
Gehen wir nachher mal gucken, ob wir da Ursinn-Dienstleistungen finden.
Leider nicht. Die haben sich auf Europa ausgebreitet. Das ist ja spannend. Ja, wir verlieren den Fokus. Blick aus dem All, Matthias.
Blick aus dem All. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Ach ja, dann nehmen wir doch mal einen Post von unserem lieben Ben Heubel, der auch dieses Jahr wieder auf der GusenCon sprechen wird. Der hat sich bei Yandex Satellitenbildern einfach mal angeguckt, was da so los ist und hat festgestellt, dass Yandex jetzt auch angefangen hat, gewisse Örtlichkeiten zu verpixeln. So, und wenn man jetzt nicht weiß, was dahinter ist, dann ist es schon mal schlecht, aber etwas, was auf Yandex verpixelt ist, deutet dann vielleicht auf etwas Sensibles hin. Militärliegenschaften oder sowas in der Richtung. Und dem ist auch so. Also Yandex hat jetzt angefangen, nachrichtendienstliche Liegenschaften, also quasi Kritis, dementsprechend zu verpixeln. Und ist natürlich jetzt auch die Frage, hat das jetzt was gebracht, ja oder nein, wenn das Ganze bei Apple und bei Bing und bei Du noch sichtbar ist. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Aber es ist einfach mal spannend zu sehen, dass es gewisse Trends gibt, die immer wieder mal aufploppen, aber in dem Fall vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Aber auch hier der Hinweis, ne, wenn ich jetzt in Russland recherchiere, dann schaue ich mir vielleicht nicht Google oder Bing an, sondern gucke mir halt eher die dortigen Suchmaschinen an, die dortigen Dienstleister an. Und da ist natürlich Yandex ganz vorne mit dabei.
Genau, sein Punkt war ja auch so ein bisschen, durch das Blurren bei dem einen Dienstleister hast du dann natürlich genau diese Erkenntnis, wo sind denn die sensiblen Liegenschaften, wo ist denn vielleicht ein russischer Geheimdienst, wo sitzen die, wo sitzt Kritis, und dann schaust du halt einfach bei einem anderen Satellitendienstleister und holst dir da die Daten. So ein bisschen erinnert mich an das, an diese ganze Google Street View Geschichte, als dann in Deutschland alle angefangen haben, wir blurren alles, wobei da hat es ja noch Sinn gemacht, da hattest du ja nicht einen anderen Service, wo du sagen konntest, naja, dann gucke ich halt dort, wie das Haus aussieht. Andererseits ist das auch immer so das Problem, ne? Wenn man dann natürlich da das Haus blurrt, dann könnte es sein, dass es dadurch erst interessant wird für potenzielle Angreifer.
Witzige Anekdote, ich war ja dieses Jahr ein paar Mal in Wien, um dort Ausbildung zu betreiben, und an einem Abend nach dem Kurs bin ich durch Wien spaziert und bin am dortigen Verteidigungsministerium vorbeigelaufen. Und dann habe ich abends im Hotel mich dann hingesetzt und habe überlegt, jetzt bist du heute vorbeigelaufen, hast es live gesehen. Ich wollte einfach mal schauen, wie sieht das Ganze denn aus bei den ganzen Kartendienstleistern. Und das Erste, was ich mir auf dem Handy dann angeguckt habe, war dieses Apple Street View, Apple Lookaround. Und habe dann festgestellt, Verteidigungsministerium ist verpixelt. Und eigentlich ist das nur so ein riesen Backsteinbau. Du siehst nichts, du erkennst nichts, ist überhaupt nicht interessant. Aber da war jetzt meine Neugier geweckt, ne? Weil dieser blöde Backsteinbau, der gar nicht so relevant ist, das Einzige, was scheinbar in Wien verpixelt ist, was steckt denn dahinter? Und dann habe ich erst angefangen, mir das anzugucken und habe dann mit Google mir das angeguckt und auch in der Google in der 3D-Ansicht und habe dann festgestellt, ja, Verteidigungsministerium würden wir damit verbinden, dass da vielleicht viele hochrangige Militärs sitzen, Beamte, eher ein Verwaltungsapparat. Und beim Sichten der Google 3D-Sattbilder habe ich gesehen, dass da Sachen drin sind, die sprechen eher auf Spezialkräfte. Also die haben einen Übungsturm im Innenhof, wo sie sich abseilen können. Die haben da verschiedene Spezialfahrzeuge. Und dann habe ich natürlich gegoogelt und festgestellt, dass da irgend so eine Polizeispezialeinheit mit drin ist in dieser Kaserne. Aber das hätte ich ja so nie vermutet, nie gesehen, nie gewusst. Hätten die das nicht verpixelt und ich hätte mich nicht anderweitig auf die Suche gemacht. Also das ist so ein bisschen dieser Effekt. Das führt vielleicht erst dazu, dass man ein Interesse dafür generiert.
Ja, sehr, sehr witzige Anekdote. Das ist ja genau das, was ich meine, ne? Teilweise wird dadurch dann erst die Neugier geweckt und jemand schaut genauer hin, statt dann in der Masse unterzugehen. Genau, in Russland hat auch jemand noch genauer hingeschaut. Da heißt es jetzt Massive Security Breach und dann die russischen Nuklearanlagen sind alle online exponiert. Und das war Danwatch, die zusammen mit dem Spiegel die Recherche gemacht haben. Die haben dann komplett rekonstruiert, wo diese Anlagen sind und wie die aufgebaut sind, und haben noch so 3D-Modelle, ich glaube, einfach generiert, wie es dann da drin eigentlich in diesen Anlagen aussieht. Das ist ganz spannend.
Wobei, ganz ehrlich, das ist schnell und einfach gemacht. Denn die Basis für diese Daten sind öffentliche Ausschreibungen, die in einer Ausschreibungsdatenbank in Russland, Sakubti heißt die, abrufbar waren, beziehungsweise über verschiedene Plattformen, die diese Daten von dieser Ausschreibungsdatenbank abziehen. Und natürlich, wenn ich eine öffentliche Ausschreibung habe, muss ich ja dann angeben, was möchte ich denn haben? Also sind also teilweise Baupläne dabei oder genauere Spezifikationen. Und die haben sich halt die Mühe gemacht und haben das gescraped und haben mit ganz, ganz viel Arbeit, das ist ja das Schwierige, nicht das Finden dieser Daten, sondern die Auswertung nachher, das dann so ausgewertet, dass sie sagen konnten, die und die Einheit ist betroffen an dem und dem Standort und das haben die gemacht. Und das sind Modernisierungen, die darauf deuten, dass der Auftrag vielleicht erweitert wird oder wie auch immer. Also wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und mich hat das wahnsinnig gefreut, das zu lesen, weil das auch so ein bisschen ein Hobby von mir ist, ab und zu nach Russland zu gehen in diese Ausschreibungsdatenbank und mal zu schauen, was gibt es denn dort. Und da findet man die spannendsten Geschichten. Aber vor kurzem habe ich was gefunden, Samuel. Das ist Russland hat ein paar Atomkraftwerke auf Schiffen in so einem Hafen, 4 oder 5 Stück. Und da gab es auch öffentliche Ausschreibungen dazu. Und wenn du magst, ich könnte dir jetzt auch die ganzen Pläne von diesen Schiffen und von den Piers und alles Mögliche liefern, weil ich das auch mal aus dieser Ausschreibungsdatenbank rausgezogen habe. Jetzt muss man ehrlicherweise dazu sagen, inzwischen hat der russische Staat reagiert und das ein oder andere, was sensibel ist, taucht dort nicht mehr auf. Dann ist es ja nicht mehr eine nicht öffentliche Ausschreibung. Aber ja, das sind so Datenquellen, wo ich in der OSINT-Arbeit das immer wieder spannend finde. Man denkt vielleicht gar nicht daran. Ja, also jetzt die Lage einer militärischen Einheit an einem Standort sich anzugucken und da was herauszufinden. Und dann stellt sich raus, das bekommst du über eine einfache Recherche in einer Ausschreibungsdatenbank. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber das ist das Schöne an OSINT. Ja. Es ist nicht immer nur der sehr geradlinig, sondern manchmal muss man ein bisschen kreativ sein, um dort Erkenntnisse zu gewinnen.
Ja, teilweise ist es ja dann auch diese Fleißarbeit und die Kombination von verschiedenen Datenpunkten, wodurch dann die Story erst rund wird. Du kannst natürlich über die Satellitenbilder schauen, okay, ja, sieht irgendwie so aus, könnte eine Anlage sein. Wenn du das dann aber eben mit dieser Ausschreibungsdatenbank kombinierst, das übereinander legst, dann kriegst du halt ein genaueres Bild und siehst, okay, wie sieht's eigentlich unterhalb dieser Oberfläche aus? Wie ist das aufgebaut? Was ist da überhaupt drin? Was für Räumlichkeiten gibt es? Das ist schon ganz spannend.
Und ich vermute mal, also jeder, der heutzutage so eine Recherche macht und mit solchen Daten umgeht, wird dann vielleicht auch irgendwann KI einsetzen, um sich die Arbeit ein bisschen einfacher zu machen. Also es kürzt auf jeden Fall die Zeit, wo man dran sitzt. Und gerade beim Thema KI, das haben wir jetzt die letzten Monate immer wieder drin gehabt, weil wir ganz, ganz viele Use Cases haben, wo wir das gut anwenden können. Weil wir jetzt gerade über GeoInt gesprochen haben, also wie kann man etwas auf einem Sattbild da erfinden oder überhaupt auf einem Bild eine Lokalität zu finden. Da gab es einen schönen Artikel von Bellingcat, die sich mal hingesetzt haben und haben verschiedene LLMs, also verschiedene KIs ausprobiert, haben die mit Bildern gefüttert und haben gesagt, sag mir mal, wo das ist. Und haben das eigentlich schon fast schon wissenschaftlich ausgewertet. Also fand ich echt ein schöner Artikel, der beschreibt, ja, Stand jetzt ist, glaube ich, hier ChatGPT Modell O4 relativ weit oben und dann gibt's halt andere Modelle, die sind relativ weit unten, wobei sich das jederzeit ändern kann, muss man auch dazu sagen. Aber es war einfach mal schön aufzuzeigen, wie performant, wie leistungsfähig diese LLMs heutzutage inzwischen sind.
Ja, tatsächlich fand ich auch die Qualität, wie sie dieses Experiment aufgebaut haben, besonders beeindruckend, weil sie halt standardisiert 25 Bilder an alle Modelle gegeben haben und dann eben geschaut haben, nicht nur findet es die Lokation, sondern wie genau ist es? Also liegt es komplett daneben, hat es zumindest den Kontinent, hat es das Land richtig, hat es die Region richtig, ist es die Stadt, wirklich so die ganz, ganz feinteilig das aufgeschlüsselt. Ich weiß, das gab es in der Vergangenheit auch mal, wo man so ein bisschen, und das habe ich auch selbst mal ganz klein experimentell ausprobiert, wie schneidet denn Google Reverse Image Search gegen Yandex und Bing ab? Also was sind da die Unterschiede? Und das waren ja im Grunde einfach Bauchgefühl, ne? Also wie gut sind die Ergebnisse? Und hier haben sie das wirklich einfach von dem Aufbau von diesem Experiment einfach sehr schön gemacht. Und ich stimme dir da voll zu, das wird sich ändern, die Rangfolge, da ist Bewegung drin. Wenn dann eine KI das besser kann, dann wird eine andere die irgendwann überholen. Aber es ist schon beeindruckend. Ich glaube, ChatGPT O4 Mini High war das. Das hatte im schlechtesten zumindest das Land richtig. Also das Land war immer richtig von diesen 25 Bildern und alles andere war zumindest besser. Und das ist natürlich auch schon mal eine Riesenhilfe, wenn man sagen kann, okay, ich gebe dann Bild rein, vorausgesetzt, das ist nicht sonderlich sensibel und ich kann das da reingeben oder ich betreibe es halt lokal und weiß dann zumindest schon mal, in welchem Land muss ich denn überhaupt suchen. Natürlich kann man das an ganz vielen Merkmalen vielleicht schon ausmachen, aber das ist trotzdem eine enorme Arbeitserleichterung, weil ich auf einmal nicht mehr den kompletten Globus absuchen muss, sondern weiß, okay, ich kann mich jetzt auf dieses Land konzentrieren. Und teilweise kann das ja vielleicht auch schon die Fragestellung beantworten. Wenn ich jetzt so dran denke, in der Behördenwelt geht es ja häufig darum, wer ist denn überhaupt zuständig? Liegt das überhaupt bei uns oder müssen wir das an jemand anderen abgeben? Oder Social Media Monitoring, wenn da irgendwelche Drohungen sind und jemand so ein Drohvideo aufzeichnet und man sagen kann, okay, das stammt aber gar nicht aus Deutschland, sondern aus irgendeinem anderen Land, dann kann man das vielleicht schon mal wieder ganz neu einordnen.
Wobei der Artikel auch damit endet, dass sie sagen, die LLMs halluzinieren ja immer noch.
Ja.
Also es gibt immer noch komplett falsche Ergebnisse. Das heißt, so sehr wir das Ganze jetzt lobpreisen, es schadet nicht, wenn man auch diese Ergebnisse nochmal verifiziert. Und nur das absolut, natürlich ja. Zu können, muss man selber auch diesen ganzen Geolocating-Prozess beherrschen. Man muss OSINT beherrschen, weil wir noch nicht so weit sind und vielleicht auch nie dahin kommen, dass wir der KI komplett zu 100% vertrauen können. Also ich habe auch ein, zwei BM-Bilder, die lade ich auch immer wieder an KIs hoch, um das mal auszuprobieren. Und da sind sie immer sehr stur und geben mir völlig falsche Lokalitäten raus. Egal wie ich es drehe und wende, ich kann dem auch hingehen und sagen, das ist falsch, mein Freund, sag mir jetzt, wo es ist, dann kommt er zurück mit genau der gleichen Antwort. Also manchmal ist es da auch so, als wenn man mit der sturen oder dem sturen Kollegen spricht und der beharrlich auf der Meinung dann feststeht. Anders ist es bei einer KI manchmal auch nicht. Also wichtig ist auch hier, Ergebnisse, die daraus kommen, zu verifizieren.
Du hast deine KI nicht im Griff.
Nein, wir mögen uns manchmal nicht, obwohl ich immer ganz lieb Bitte und Danke sage, wo ich gelesen habe, dass der Sam Altman gesagt hat, also der OpenAI-Chef,
darauf
jedes Mal, wenn ihr Bitte und Danke sagt, kostet das einen Haufen Geld und kostet einen Haufen Energie.
Ja, ich habe dann auch Anleitungen gesehen, wo Leute gesagt haben, hier, ich bin dir sehr dankbar für deinen Service, aber ich werde mich in der Zukunft, um Energie zu sparen, nicht mehr bei dir bedanken. Wobei allein dieser Prompt wahrscheinlich so viel verbraucht, wie dann die nächsten 30 Mal Danke. Ja, zurück zu sinnvollen Anwendungsfällen von KI. Da hat sich nämlich ein Entwickler die Mühe gemacht und Optical Character Recognition mit den Google Street View Daten gepaart aus New York und hat das auf einer Webseite durchsuchbar gemacht. Also man kann jetzt komplett New York City textbasiert suchen. Sprich, egal ob da irgendwo an einem LKW ein Sticker drauf ist für ich liebe Pizza oder nach Telefonnummern, E-Mail-Adressen, die irgendwo auf einem Schild von einem Shop, von einem Laden drauf sind. All das lässt sich durchsuchen und ich habe damit rumgespielt und war schon auch überrascht, weil selbst bei Graffitis hat das noch relativ gut funktioniert. Natürlich nicht, wenn die komplett künstlerisch dann verzerrte Buchstaben und sonst was dahin taggen, aber ansonsten so ein ACAB hat man ohne Probleme gefunden. Das ist schon ein ziemlich mächtiges Tool. Wenn ich mir jetzt überlege, und ich glaube, er hat auch den kompletten Source Code öffentlich gemacht, im Prinzip könnte das jemand auch für andere Regionen bauen. Früher oder später wird es das wahrscheinlich auch global geben. Und dann wird es natürlich richtig interessant, weil einfach Textfragmente zu suchen, wo dann irgendwo bei Google Street View dieses Textfragment auftaucht, das wäre schon ein enorm hilfreiches Tool. Also wer auch immer sich jetzt berufen fühlt, bastelt das gerne und Link an uns.
Ja, also schon spannend, wofür man KI vor allem im Bereich OSINT einsetzen können. Also wir kommen nicht drum herum, jede Folge drüber zu sprechen. Aber Manchmal gibt es auch ein paar lustige Anwendungsfälle, die haben nichts mit Ursinn zu tun, die haben nichts mit Ernstem zu tun. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, das ein oder andere hat schon hier Eingang in diese Sendung bekommen und damit machen wir heute auch weiter. Samuel, du hast was auf Instagram geteilt, ein lustiges kleines Reel war es, wo es auch um die sinnvolle Nutzung von KI ging.
Ja, genau. Also, dass Kinder auch mal der Schule fernbleiben und sich irgendwie Ausreden dafür verschaffen oder die Entschuldigung für den Sportunterricht fälschen, das ist, glaube ich, allen bewusst. Jetzt gab es aber jemand, der berichtet hat, dass die Tochter die Stimme ihrer Mutter geklont hat über ein AI-Tool und damit dann in der Schule angerufen hat und sich entschuldigt hat. Und außerdem hat sie mit der Stimme auch ihren Vater angerufen und quasi im Namen ihrer Mutter sich selbst erlaubt, bei einer Freundin zu übernachten, die wiederum dann das Gleiche wohl auch mit ihren Eltern gemacht hat. Und dann hatten die beiden Zeit, was anderes zu machen. Zeigt für mich zum einen, dass Kinder, Jugendliche immer einen Weg finden, sich irgendwie Freiheit zu verschaffen. Zum anderen zeigt es mir aber auch, auf welcher Qualität sich mittlerweile diese Audio-Deepfakes auch bewegen. Also wenn, dass das in der Schule klappt, das überrascht mich jetzt nicht. Ich glaube, da könntest du auch mit einer normalen Computerstimme anrufen und bei ganz vielen würde das funktionieren, weil die Stimme gar nicht direkt zuordnen können, wenn das eine Schule mit einer gewissen Größe ist. Erstaunlicher finde ich dann doch schon, wenn der Ehemann von seiner Frau angerufen wird und nicht merkt, dass er jetzt gerade mit einer KI spricht. Plus, was ja auch noch ein weiterer Punkt ist, wenn das eine Jugendliche kann, zeigt das, wie zugänglich und einfach das mittlerweile geworden ist. Also, dass es eben nicht mehr viel Aufwand benötigt, um das glaubhaft durchzuziehen.
Ich muss jetzt ganz fies sein, wenn Kinder zuhören, das ist jetzt der Punkt, wo ihr mitschreiben solltet. Also es geht tatsächlich wahnsinnig einfach. Ich habe eine App auf dem Handy, die heißt Voices AI. Und wenn ich dort, ich glaube, 2 bis 3 Minuten Audiomaterial einer Person habe, das ist die Schwierigkeit, das zusammenhängend zu bekommen, dann klont sie die Stimmen wahnsinnig gut. Und ich muss gestehen, in meinem alten Job habe ich das für den einen oder anderen Prank-Call genutzt bei Kolleginnen und Kollegen, dass dann vielleicht mal Vorstand oder Chefs oder sonst was angerufen haben und wollten etwas haben. Und in vielen Fällen war die initiale Betroffenheit da und die Bereitschaft, was zu tun. Und meistens erst beim Auflegen ist dann aufgefallen, irgendwas stimmt da nicht. Also selbst mit den billigsten Apps funktioniert das. Bedeutet aber auch, wir müssten in unserem Metier auch Wege finden, sowas zu erkennen. Und das wird aber auch immer schwieriger. Also Voice ganz schwierig, aber auch inzwischen bei anderen vollen Video-Deepfakes. Wie unterscheidet man die von echten Menschen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dass das Thema KI-Deepfakes, auch wenn wir primär ein OSINT-Podcast sind, begleitet uns ja jetzt schon viele, viele Folgen. Und ich glaube, das wird auch nicht abreißen, weil eben diese Nähe auch zum Thema Verifikation gegeben ist, zu den Möglichkeiten. Und dann muss man natürlich auch nochmal sagen, grundsätzlich Recherche-Accounts kannst du mittlerweile in einer ganz anderen Qualität anlegen. Das hat dann natürlich nicht mehr primär einen OSINT-Anwendungsfall, aber verdeckte Online-Ermittlungen haben, glaube ich, heutzutage ganz andere Möglichkeiten, die man da anwenden kann. Ich habe dann noch einen anderen Beitrag von LinkedIn aufgeschnappt, den fand ich ganz, ganz amüsant. Und zwar ging es da darum, KI hatte ja immer das Problem, dass bei den Händen zu viele Finger waren. Und dann hat jetzt jemand so den Ratschlag geteilt, man soll sich einfach so eine Fingerprothese an die Hand stecken, dass man dann 6 Finger an der Hand hat. Und damit kann man dann immer abstreiten, dass ein Video von einem tatsächlich stammt, sondern dass das ein Deepfake ist. Wo wir dann natürlich auch wieder so das Thema ankratzen, plausible Abstreitbarkeit, wo man ja schon viel drüber diskutiert hat. Aber das Fass will ich heute gar nicht aufmachen, weil dann sprengen wir den Zeitrahmen wieder viel zu sehr. Dann hatte ich noch einen Artikel von T3N, die zu auch zu Deepfakes berichtet haben, dass Berliner Forscher jetzt in einem Deepfake-Video auch den menschlichen Herzschlag imitieren. Jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, ja, wieso denn den Herzschlag, den sehe ich ja nicht. Aber doch, tatsächlich ist es so, wenn man das Gesicht einer Person in einem Video hat, dann lässt sich davon der Herzschlag ableiten. Weil es gibt minimale Veränderungen in der Gesichtsfarbe, die man eben messen kann. Und bei Deepfakes war es die ganze Zeit so, dass die eben diese Veränderung nicht hatten. Wer sich so an die ersten Deepfakes erinnert, da war ja ein Problem, dass die nie geblinzelt haben. Da waren die Augen einfach starr und waren offen und die haben die ganze Zeit geredet. Es gibt zwar auch manche Menschen, die so ähnlich reden, aber das war tatsächlich so ein Problem. Das wurde dann relativ schnell gefixt, genauso wie das mit den Händen ja mittlerweile kein großes Problem mehr ist. Und nun ist es eben auch mit dem Herzschlag und im Grunde ist es ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Also sage ich das immer. Alles, was wir an Indikatoren haben, die für ein Deepfake sprechen, ist es nur eine Frage der Zeit und ja, diese Halbwertszeit, die sinkt eigentlich immer mehr, wie lange es dauert, bis dann auch dieses Problem gefixt ist, bis dann auch dieser Indikator wegfällt. Also als nächstes wird dann Lichtschatten, Physik und weitere Indikatoren einfach wegfallen und es wird immer, immer schwieriger und aufwendiger eben zu prüfen, ist etwas hier mit KI generiert oder ist das echt?
Siehst du, in dem Fall mit dem Herzschlag Schlag oder der Farbe der Haut, der Bewegung in der Haut. Ich habe eine schlechte Kamera, deswegen seht ihr nie ein Bild von mir nach diesem Podcast. Der Samuel hat eine gute Kamera. Also bei dir könnte ich schon genau hingucken, bei mir könntest du es nicht erkennen und theoretisch könnte ich irgendwann auch mal meinen Deepfake-Avatar hier hinsetzen und mit der schlechten Videoqualität das dann alles übertünchen.
Das wäre schon krass, wenn ich erst nach der Folge feststelle, dass ich mich mit einer KI-Version von dir unterhalten habe.
Challenge accepted. Aber gut, kommen wir wieder zu ernsteren Themen. Die Erkennung von KI-generierten Inhalten ist natürlich nicht nur bei Bildern, bei Audio wichtig, sondern auch bei Text. Ich meine, Samuel, sind wir mal ehrlich, ab und zu nutzen wir auch KI, um das ein oder andere an lästiger Schreibarbeit zu machen. Ob es irgendeine Einladung ist, ein Standardbrief oder so. Also dafür nutze ich das zum Beispiel. Aber es gibt ja auch ganz viele andere, die tatsächlich lange Texte veröffentlichen, vielleicht auch wissenschaftliche Texte und dafür auch KI nutzen. Und da gibt es was ganz, ganz Interessantes bei ChatGPT, dass es dann auch in Texten eine Wassermarke gibt. Also im Endeffekt etwas, ein verstecktes Element, was darauf hinweist, dass das Ganze KI generiert ist. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja, genau. Wie die das realisieren, ist, die nutzen einfach Unicode-Zeichen, die ja nicht sichtbar sind. Aber wenn du den Text markierst, Copy-Paste und du fügst das irgendwo ein, wo eben Unicode-Zeichen unterstützt werden, dann bleibt das in dem Text enthalten. Also wenn du von ChatGPT das einfach in dein Word-Dokument packst und dann sagst, hier, liebe Hochschule, das ist übrigens meine Thesis, und die digital einreichst und die dann mal schauen, was sind denn da für Zeichen drin, dann kann man theoretisch nachweisen, da sind irgendwie Unicode-Zeichen mit drin, die da eigentlich nicht hingehören. Und so könnte man dann Plagiat überführen oder eben auch zeigen, ja, hier wurde KI genutzt.
Aber ist das Katz-und-Maus-Spiel, wie du vorhin gesagt hast? Wenn ich jetzt sowas weiß, dann mache
genau,
ich vielleicht
dann kann ich darauf
einen Screenshot klar meines ChatGPT-Ergebnisses und wandle das lokal mit OCR und dann habe ich das ja wiederum nicht drin. Ne? Also es ist
ja,
immer
das
spannend.
Das wäre mir aber zu kompliziert. Es gibt ja auch extra Tools, die Unicode-Zeichen entfernen können. Also da gibt es einfachere Möglichkeiten. Aber ja, am Ende des Tages kannst du natürlich auch einfach das abtippen und dann hast du die Gefahr überhaupt nicht mehr. Ich meine, diese ganzen KI-Textdetektoren, die halte ich auch größtenteils für Hokuspokus. Ich meine, wer mal ein paar Texte mit ChatGPT generiert hat, der merkt schon auch, wenn einem so ein Text untergejubelt wird, allein von der Formatierung und diesem ganz typischen Gedankenstrich. Und du hast das ganz am Anfang auch mal gesagt, der macht immer diese 3 Unterpunkte, ne? Und also gibt schon so ein paar Merkmale, die dann dafür sprechen, dass das eher KI generiert ist. Vor allem, ja, mittlerweile kann sich ja jeder jetzt sehr gewählt ausdrücken, ohne dass das eigentlich zu der Person passt.
Ja, und zum Abschluss bleiben wir nochmal bei dem Thema KI, aber ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für heute. Ganz häufig verstehen wir gar nicht, was da im Hintergrund passiert. Also eine LLM, die macht halt irgendetwas, die KI für uns, der Chatbot, wie man es auch nennen mag, die gibt uns irgendeine Antwort aus. Und da hat sich mal einer hingesetzt und hat sich das angeguckt, wie funktioniert denn das unter der Haube bei ChatGPT, wenn ChatGPT zum Beispiel in eine Recherche einsteigt. Und das ist ein ganz, ganz spannender LinkedIn-Post, der sehr einfach, sehr gut und vor allem auf Deutsch, gibt es auch nicht allzu häufig, das Ganze beschreibt. Was passiert denn, wenn man eine Frage an ChatGPT rüberschickt und der auf die Suche geht? Und eines der Erkenntnisse daraus, und das war für mich auch nicht klar, ist, dass ChatGPT vorrangig auf die Bing-Suchengine zugreift und zieht da seine Ergebnisse her. Und das ist auch wieder spannend für uns zu wissen, wenn wir sagen, wir wollen ChatGPT für OSINT nutzen, dann ist das quasi so, als würden wir das in Bing reinpacken und vielleicht ist eine andere Suchmaschine besser geeignet. Also fand ich auch sehr interessant, das zu lesen. Ich meine, der Artikel geht noch ein bisschen mehr in die Tiefe und da kannst du vielleicht was dazu sagen. Also wie er das gefunden hat, wie er das herausgefunden hat. Aber ich glaube auch für Technik-Laien, so wie ich es einer bin, ganz gut verständlich und bringt mich auch immer dazu nachzudenken, was macht dieses Tool denn? Wie funktioniert das? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich es noch besser einsetzen.
Im Prinzip hat er genau das gemacht, was wir auch immer predigen. Er hat sich einfach mal mit dem Ganzen auseinandergesetzt und hat halt mal die Web-Developer-Tools mitlaufen lassen und geschaut, okay, was passiert denn da im Hintergrund? Was sieht er da an Netzwerk-Traffic? Und hat dann eben gesehen, okay, der bastelt da etwas, das nennt sich Search Queries und da steckt dann eine Frage drin, die dann eben an Bing gesendet wird, aus der dann die Antwort auch wiederkommt. Und das ist natürlich extrem spannend, weil, ich meine, das weißt du genauso gut, wir verlassen uns ja nie auf nur eine Suchmaschine, sondern wir nutzen unterschiedliche. Und dann musst du noch bedenken, okay, was hat die vielleicht irgendeine lokale Begrenzung? Ist das überhaupt in deren Suchindex drin? Und wenn man jetzt natürlich weiß, okay, ChatGPT nutzt im Hintergrund Bing, ja, dann weiß ich, okay, ich muss vielleicht nochmal bei den anderen Suchmaschinen gucken. Vielleicht kann ich dann Bing eher außen vor lassen, weil ich dann ein vernünftiges Interface habe, was ein bisschen nutzerfreundlicher ist und vielleicht auch breiter sucht. Andererseits kann natürlich über diese Übersetzung in diese Frage auch ein gewisser Teil meiner Information verloren gehen. Also auch das muss man sich vor Augen führen und sich dann nicht immer blind darauf verlassen. Also unterm Strich bleibt für mich so die Lektion, KI hilft uns in ganz vielen Fällen. Es ist ein wertvolles Werkzeug, aber man muss es immer mit Vorsicht genießen und sich nicht einzig und allein auf die Ergebnisse von welcher KI auch immer verlassen.
Und das ist, glaube ich, ein schönes Abschlusswort. Jetzt haben wir doch ganz schön viel zu erzählen gehabt in der aktuellen Folge. Ich finde es ganz spannend, was sich wieder alles getan hat. Hat mich gefreut, dass wir wieder so viele tolle Themen hatten und so viel quatschen konnten. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bin schon mal gespannt, was wir für den nächsten Monat haben. Und ich glaube, ich mache mich jetzt wieder auf die Jagd nach der Fliege, weil die ist schon ein paar Mal wieder hier rumgeschwirrt und das treibt mich in den Wahnsinn.
Die Fliege ist zurück. Ja. Mach's Danke, gut, Matthias. Sam. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.